NDR Info. Echo des Tages.
Auf seiner gestrigen Pressekonferenz kündigte Michail Chodorkowski an, nicht in die Politik zu gehen. Vorerst werde er auch nicht nach Russland zurückkehren. Leise Töne also von dem einst prominentesten Häftling Russlands. Ganz anders ist das einzuordnen, was die heute freigelassenen Pussy Riot-Musikerinnen von sich gaben. Wir machen weiter, wir wollen ein Russland ohne Putin, sagte zum Beispiel Maria Aljochina, oder Russland ist ein Gefängnis. Äußerungen, die dem Chef im Präsidentenamt oder dem Kreml-Chef sicherlich nicht gefallen werden. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Ministerin in Afghanistan, von der Leyen besucht die Truppe. Grün-schwarze Ehe, Koalitionspartner in Hessen unterzeichnen Vertrag. Demos ohne Ende, Proteste in Bangkok gehen weiter. Lage angespannt, Ausländer verlassen den Südsudan. Und ein weiser Mann wird 95, Helmut Schmidt feiert heute Geburtstag. Wir gratulieren. Mein Name ist Hermann Krause, einen schönen guten Abend. In 3 Monaten hätten sie ihre Haftstrafe sowieso schon abgesessen, die beiden Mitglieder der Punkgruppe Pussy Riot. Dennoch öffneten sich heute die Gefängnistore, denn der russische Präsident und die Duma hatten in einer angeblich großzügigen Geste auch die Punk-Ladies begnadigt. Doch stiller sind die jungen Frauen durch die Haft nicht geworden, im Gegenteil. Aus Moskau dazu Gesine Dornblüt.
Als Nadjezhda Talakonnikova in Krasnojarsk in Ostsibirien in die Freiheit trat, war es schon dunkel. Krasnojarsk liegt rund 3500 Kilometer östlich von Moskau und ist 4 Stunden voraus. Journalisten hatten dort seit Tagen auf die Performance-Künstlerin gewartet. Talakonnikova gab sich kämpferisch. Ich habe mich nicht verändert. Ich stehe nach wie vor aufrecht und ich hoffe, dass ich die Lage im Land jetzt verändern kann. Der Mensch lebt, um zu handeln und die Welt zu verbessern. Angst zu haben, wäre falsch. Talakonnikova kündigte an, künftig für bessere Haftbedingungen im russischen Strafvollzug zu kämpfen. Die 24-Jährige wirkte härter als vor ihrer Verurteilung vor 1,5 Jahren. Die letzten Wochen hatte sie im Krankenhaus verbracht. Zuvor war sie mehrfach verlegt worden. Bereits aus der Haft heraus hatte sie Gewaltexzesse im Straflager öffentlich gemacht und danach Schwierigkeiten mit der Lagerleitung und mit ihren Mithäftlingen bekommen. Aus Protest war sie wiederholt in den Hungerstreik getreten. Ich halte diese Zeit nicht für verloren. Ich habe einzigartige Erfahrungen gesammelt. Konkrete Menschenrechtsarbeit zu machen, wird für mich jetzt viel einfacher werden als früher. Ich bin gereift. Ich habe den Staat von innen kennengelernt, habe diese kleine diktatorische Maschine von innen gesehen. Russland ist wie ein Straflager aufgebaut. Deshalb ist es so wichtig, die Straflager zu ändern, um Russland zu ändern. In Russland sind derzeit rund 700.000 Menschen in Haft. Die Zustände in den Gefängnissen und Lagern wurden auch vom Europarat kritisiert. Nadjezhda Talakonnikova überlegt nun, gemeinsam mit Maria Aljochina eine Organisation für die Rechte Gefangener zu gründen. Aljochina, die zweite zu einer Haftstrafe verurteilte Aktivistin von Pussy Riot, wurde bereits heute früh aus einem Lager in Nizhny Novgorod an der Wolga entlassen. So überraschend, dass sie sich nicht mal von ihren Mithäftlingen verabschieden konnte. Es passierte geheim und ziemlich plötzlich. Ich wurde in ein Auto gesetzt und zum Bahnhof gebracht. Ich denke, die Mitarbeiter des Lagers wollten laute Abschiedsszenen vermeiden. Statt nach Moskau zu fahren, traf Aljochina als erstes Menschenrechtler in Nizhny Novgorod. Sie sprach mit ihnen bereits über die Beschwerden ihrer ehemaligen Mitinsassen. Aljochina wirkte ausgelassen. Auf die Frage einer Reporterin, ob sie das sogenannte Punkgebet in der Christ-Erlöser-Kathedrale wiederholen würde oder beim nächsten Mal etwas ändern würde, sagte sie: Wir würden das Lied zu Ende singen. Man muss es im Ganzen hören und nicht nur eine Strophe.
Er war schon immer ein Diplomat der alten Schule, wissend, was geht, was nicht geht. Und dass der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle spielt, besonders in Russland. Hans-Dietrich Genscher half bei der Ausreise von Michail Chodorkowski. Seine direkten Gespräche mit Präsident Putin waren wohl so etwas wie ein Türöffner. Ob die Begnadigung Chodorkowski helfen wird, die deutsch-russischen Beziehungen auf eine neue Ebene zu stellen, dies hoffen viele. Außenminister Steinmeier äußerte sich jedenfalls in diese Richtung. Zudem und zu der vorhandenen Skepsis nun ein Kommentar von Jochen Ziehut.
Doch, doch, sie ist ein Wintermärchen, die Haftentlassung von so extrem unterschiedlichen Putin-Feinden wie dem früheren Ölmagnaten Chodorkowski oder den aufmüpfigen Punkmusikerinnen von Pussy Riot. Denn das Rührstück findet ja tatsächlich zu Weihnachten statt und der Präsident lässt auch ein Märchen erzählen, das von menschlicher Milde. Natürlich ist es gut, dass viele Kritiker nun nicht mehr in Haft sitzen, aber alle Freiheiten haben sie freilich nicht. Deshalb ist die Amnestie natürlich ein PR-Gag, wie es das Pussy Riot Bandmitglied Maria Aljochina sofort nach ihrer Entlassung offen bezeichnete. Ein PR-Gag, um Putins Kritiker vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi milde zu stimmen. Übrigens hätte der Kremlfürst momentan andere Interessen, wäre auch die ja lobenswerte Geheimdiplomatie von Ex-Außenminister Genscher für Chodorkowskis Freilassung nicht erfolgreich gewesen. Also Putin hebt oder senkt willkürlich den Daumen, je nach Lage der eigenen Machtinteressen, aggressiv in alle Richtungen. Das ist schon viele Jahre eine echte Herausforderung auch für die deutsche Außenpolitik. Die Herausforderung aber wird nun mit dem Duo Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier noch größer. Denn besonders in der Russlandpolitik sind die Unterschiede erheblich. Der SPD-Politiker hat der CDU-Kanzlerin in den vergangenen 4 Jahren aus der Opposition heraus vorgeworfen, gegenüber Putin moralisch zu rigoros in Menschenrechtsfragen aufzutreten. Beispiele: die Verurteilung der Pussy Riots oder beim Streit um die Rückgabe der sogenannten Beutekunst. Die Kanzlerin ist dabei eigentlich hauptsächlich pragmatisch, vor allem wenn es um Wirtschaftsinteressen geht. Das Verhältnis Putin-Merkel ist schlecht, das stimmt. Aber Steinmeier ist in seiner ersten Amtszeit als Außenminister unter Merkel auch nicht weitergekommen mit seinem Kurs. Das Angebot, bei Reformen zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu helfen, aber allzu deutliche Kritik zu vermeiden, das war eher leise Treterei. Das ist an Putin schlicht abgeprallt. Es hilft nicht, in den Gegensatzpaaren der Verteidigung demokratischer Werte einerseits und der wirtschaftlich-strategischen Interessen andererseits zu denken. Das ist veraltet. Bei seiner Amtsübernahme hat Steinmeier kürzlich indirekt eingeräumt, dass von seiner Modernisierungspartnerschaft allenfalls die technologische, aber nicht die politische gewirkt hat. Kein Wunder, denn dem Verhalten Putins ist mit dem Pochen auf westliche demokratische Werte allein nicht beizukommen. Außenpolitik ist aber komplizierter. Deshalb hat auch Steinmeier recht, wenn er im Verhältnis mit Russland nicht in die, wie er sagt, unseligen Zeiten der Sprachlosigkeit zurückfallen will. Es gibt auf den verschiedenen diplomatischen und wirtschaftlichen Ebenen dafür viel Gelegenheiten und es brauchte ein gutes Konzept. Aber es braucht ab und zu wohl auch eine klare Ansage. So lange eben, wie in Putins Russland Oppositionelle, Künstler, Homosexuelle oder kritische Journalisten verfolgt werden.
Die deutsch-russischen Beziehungen und ihre Wirkungen im Kreml, ein Kommentar von Jochen Zierhut war das. Es ist schon etwas Besonderes, seine Frau als Verteidigungsministerin und dazu noch eine so zierliche wie Ursula von der Leyen, für die Fotografen ein Ereignis und eine besondere Herausforderung. Und auch für die Soldaten und Soldatinnen war das schon etwas Ungewöhnliches, nicht mehr die stramm stehenden Herren, sondern eine Ministerin als Chefin zu haben. Diese hat zugesagt, die Ausrüstung der Soldaten in Afghanistan zu verbessern, schließlich stünde der Mensch im Vordergrund. Ursula von der Leyen auf Truppenbesuch in Mazar al-Sharif von dort berichtet Jens Borchers.
Guten Morgen, Frau Ministerin. Mein Name ist Stabsmajor André Kasanke.
Es geht gut gelaunt los heute Morgen auf dem Flugplatz in Camp Marmal. Vor der riesigen Transall-Lazarettmaschine sind die Soldaten angetreten. Amerikanische Transportflugzeuge lassen auf dem Flugfeld ihre Motoren warm laufen. Ursula von der Leyen kommt in brauner Winterjacke, Jeans und Wanderstiefeln um 7:45. Militärärzte zeigen ihr die Maschine, in der verwundete Soldaten behandelt und transportiert werden können. Der ganze Tross der Ministerin drängelt in den Bauch der Maschine.
Vorsichtig, fallen Sie nicht, sonst müssen wir Sie gleich verarzten.
Ich versuche das.
Kurze Erklärungen. Von der Leyen fühlt sich offensichtlich wohl hier. Sie ist selbst Ärztin. Das ist wahrscheinlich ihr Zugang zu diesem Sanitätsflugzeug. Die Soldaten nutzen die Gelegenheit.
Sollen wir vielleicht hier noch so ein Gruppenfoto überreden?
Unbedingt. Ja, sehr gerne.
Dann geht's hinein in den Flugzeughangar. Dort stehen sie aufgereiht. Der Medivac-Hubschrauber NH90, auch ein Lebensretter für verletzte Soldaten. Von dort ziehen Ministerin, Generäle, Kameraleute und Fotografen weiter zum CH-53-Hubschrauber. Von der Leyen geht zur hinteren Einstiegsrampe. Dort ist ein riesiges Maschinengewehr montiert. Die Ministerin geht daran vorbei, in den Hubschrauber hinein. Und hinter ihr schließt sich eine Front von Kameraleuten und Fotografen.
Raus geht's ja. Sie kommt gleich wieder raus, genau.
Es ist klar, wenn die Ministerin wieder raus will, dann wird sie zwangsläufig direkt neben diesem riesigen Maschinengewehr stehen. Das Bild wollen alle haben. Sie kriegen es aber nicht. Die Medientruppe von der Lions hat offenbar Lunte gerochen. Zuerst kommen die Soldaten zurück aus dem Hubschrauber und sie stellen sich demonstrativ vor die Kameralinsen. Dann erst huscht von der Leyen schnell an Maschinengewehr und Kameras vorbei. Es wird also kein Bild der zierlichen Ministerin mit der mörderischen Waffe geben. Ein Stück weiter haben die Soldaten eine Heron-Aufklärungsdrohne platziert. Für einen Laien sieht die Heron-Drohne so ähnlich aus wie die Eurohawk-Aufklärungsdrohne, also das unbemannte Luftfahrzeug, das von der Laiens Vorgänger Thomas de Maizière so übel ins Straucheln gebracht hatte. An allen Fluggeräten hat sich von der Laien bisher filmen und fotografieren lassen. Um die Drohne macht sie einen riesigen Bogen. Als sie später gefragt wird, ob sie tatsächlich nicht mit der Drohne aufs Bild wollte, antwortet Ursula von der Leyen:
Das Wichtigste ist mir, hier die Truppe zu besuchen. Das ist das ganz Entscheidende. Und ich finde, die Menschen, die hier arbeiten, die Menschen, die hier ihren Dienst tun, die müssen im Mittelpunkt stehen.
Die nächste Station für die Ministerin, die Kampfeinheit Northern Reaction Unit. Schwer bewaffnete Soldaten, Transportpanzer, Hubschrauber. Sie liefern für die Ministerin im Gelände eine Übung. Simuliert wird ein Sprengfallenangriff mit Verletzten. Die Soldaten zeigen, wie sie mit ihren schweren Geräten die Verwundeten rausbringen würden. Im Tiefflug zieht ein Kampfhubschrauber Tiger an Ursula von der Leyen vorbei. Das sind beeindruckende Bilder. Dann steigt die Ministerin in einen Transportpanzer, der sie zum Hospital fährt. Ende der Übung. Jetzt bleibt die spannende Frage, welche Bilder abends im Fernsehen und morgens in den Zeitungen zu sehen sein werden vom Truppenbesuch der neuen Verteidigungsministerin.
Na, da können wir auch gespannt sein. Das war Jens Borchers über den Besuch der Verteidigungsministerin in Afghanistan. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Flächenstaat von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Vielleicht ist dies sogar ein Beispiel für eine zukünftige Bundesregierung. Am Samstag haben sowohl die Grünen wie auch die Christdemokraten in Hessen auf ihren jeweiligen Parteitagen zugestimmt. Heute nun wurden die Verträge unterzeichnet. Die Frage ist nun, ob alle Streitpunkte dort einigermaßen festgehalten sind oder ob der Zwist im Detail liegt. Aus Wiesbaden, Christopher Plass.
Man spürte es, die Helden sind müde, nachdem sie Schwarz-Grün auf die Beine gestellt haben.
Die zurückliegenden Wochen und Monate waren außergewöhnlich anstrengend.
Es geht wohl uns beiden so, dass wir seit August mehr oder weniger keinen freien Tag hatten.
So Volker Bouffier, CDU, und Tarek Al-Wazir von den Grünen unisono. Kein großes Brimborium mehr, ab in den Weihnachtsurlaub, so die Devise. Die Unterzeichnung des schwarz-grünen Koalitionsvertrages nahm gerade noch 10 Minuten in Anspruch. Besonders feierlich war es auch nicht, sondern eher sachlich, wie diese Koalition eben miteinander umgeht. Volker Bouffier, 62 Jahre alt, mit Krawatte. Tarek Al-Wazir, 42 Jahre alt, wie immer ohne. In ihren kurzen Statements waren die neuen Partner einträchtig staatstragend. Bouffier würdigte den heute unterzeichneten Koalitionsvertrag als sehr gutes Fundament für eine erfolgreiche Politik. Und er verwies darauf, dass sowohl der Parteitag der CDU als auch die Mitgliederversammlung der hessischen Grünen sich am Wochenende eindeutig hinter dieses Bündnis gestellt hatten.
Das ist natürlich eine sehr gute Vertrauensgrundlage. Das ist auch ein Vertrauensvorschuss, dessen sind wir uns bewusst. Und es ist eine Verpflichtung, dieses in erfolgreiche Politik umzumünzen.
Ähnlich der grüne Frontmann Tarek Al-Wazir. Dieser würdigte, dass man in dem 106 Seiten starken Vertrag zu guten Kompromissen gekommen sei.
Und am Ende wird natürlich diese Regierung danach bewertet werden, was an Ergebnissen in praktischem Regierungshandeln am Ende im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes Realität wird.
CDU und Grüne, früher politische Erzfeinde in Hessen, haben sich Verlässlichkeit und Stabilität versprochen, zumindest für die 5-jährige Wahlperiode. Das Bündnis hat im Landtag künftig 61 von 110 Mandaten, also eine ausreichende Mehrheit. Am 18. Januar soll Bouffier mit dieser neuen Mehrheit gewählt werden. Danach werden auch die Minister vereidigt. 8 Ressorts bekommt die CDU, 2 die Grünen. Sparen für die Schuldenbremse, mehr Nachmittagsbetreuung, Energiewende und mehr Lärmschutz am Flughafen, ohne dessen Wirtschaftskraft zu gefährden. Das sind zentrale Vorhaben der schwarz-grünen Koalition. In den letzten 3 Wochen haben die beiden Parteien, die sich früher politisch fetzten, erstaunlich geräuschlos und konzentriert diesen, wie Al-Wazir sagte, ungewöhnlichen Weg geebnet. Ein besonderer Tag heute auch für den grünen Landtagsabgeordneten Kai Klose, der seit Samstag grüner Landesvorsitzender ist. Klose hatte maßgeblichen Anteil am Zustandekommen dieser neuen Koalition, die ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag heute besiegelt wurde.
Es ist immer noch ein bisschen unwirklich. Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ob ich so meinen 40. Geburtstag verbringe, hätte ich Ihnen vermutlich einen Vogel gezeigt. Es ist ein historischer Tag, mehr für Hessen als für mich.
Weniger historisch findet die Opposition, was sich in Hessen tut. SPD und Linke hielten den Grünen vor, sie hätten den angestrebten Politikwechsel abgesagt.
Man erinnere sich daran, dass sich vor circa 2,5 Jahren der Südsudan vom Sudan trennte. Dies wurde weltweit begrüßt, aber auch mit Skepsis gesehen. Eine Skepsis, die anscheinend berechtigt war, denn nun droht der junge Staat in einem Bürgerkrieg zu versinken. Über die ethnischen Spannungen und die schwierige Lage nun Jürgen Striak.
Hier in Boa versuchen immer mehr Zivilisten, sich in den Lagern der Vereinten Nationen in Sicherheit zu bringen. Dort erhalten sie Lebensmittel und Medikamente. Auch Verwundete werden versorgt. Boa ist die Hauptstadt der Provinz Jonglei im Norden des Landes. Sie wird inzwischen von Rebellen kontrolliert. Der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten im Südsudan, Toby Lancer, erklärte nach einem Besuch in der Stadt, herrsche die nackte Angst. Als ich zum Flughafen fuhr, sah ich viele Plünderungen. Ich hörte Schüsse und sah Leichen Getöteter. Ich habe schwer bewaffnete Jugendliche beobachtet, die niemand mehr kontrolliert. Sie müssen wieder unter Kontrolle gebracht werden. Toby Lancer hält es für wahrscheinlich, dass seit Beginn des Konfliktes vor einer Woche rund 1000 Menschen getötet wurden. Immer mehr bewaffnete junge Männer nehmen in der Provinz Jonglei das Geschehen in die eigenen Hände. Das ist sehr beunruhigend. Die Vereinten Nationen werden versuchen, die Zivilisten zu schützen, die in unsere Camps fliehen. Über 15.000 sind es dort bereits. Lancer appellierte an die Geldgeber der UN-Aktivitäten im Südsudan, mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Auch die internationalen Hilfsorganisationen müssten dringend ihre Nothilfe verstärken. Wenn wir nur die Flüchtlinge in den UN-Camps zählen, dann sind das insgesamt bereits rund 50.000 Leute. Die in Kirchen Flüchteten sind da noch gar nicht dabei, in die Kathedrale hier in Juba zum Beispiel, aber auch ins Umland vor der Stadt. Viele glauben, dass die Steppe zwischen den Dörfern der sicherste Ort sei. Es mögen Hunderttausende Flüchtlinge inzwischen sein. Die Rebellen erklärten unterdessen, dass sie die ölreiche Provinz Unity im Norden komplett kontrollieren würden.
UNMISS is continuing to provide shelter and medical treatment.
Wir werden den rund 5.200 Zivilisten, die in unser Lager nördlich der Hauptstadt der Provinz flüchteten, auch weiterhin Schutz und medizinische Versorgung bieten, betonte UN-Sprecher Joseph Contreras. Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden unser Mandat hier erfüllen. Unity ist die Heimatprovinz von Rebellenführer Riek Machar, der nach eigener Aussage Präsident Salva Kiir stürzen will. Ein großer Teil des Öls, das im Südsudan gefördert wird, kommt aus der Provinz. Ein abtrünniger General der Regierungsarmee ernannte sich inzwischen zu ihrem Gouverneur.
Im Moment wird weltweit viel demonstriert, in Kiew, in der Ukraine, aber auch weiterhin in Bangkok. Die Hoffnung, dass sich die Situation dort beruhigen wird, die Hoffnungen haben sich zerschlagen, so ist die Opposition absolut gegen Neuwahlen. Denn die würde sie verlieren, also lässt sie sich alles Mögliche einfallen. Über die Lage in Thailand nun Gerd Wolf.
Der Ton auf den Straßen Bangkoks wird schärfer, was auch am Anführer der Regierungsgegner liegt. Suthep Thaugsaban putscht seine Anhänger allabendlich bei seinen Auftritten auf. Weil sich Premierministerin Yingluck an ihr Amt klammert, müssen wir sie jagen, bis sie aufgibt oder tot ist. Vom Hass auf die Regierungschefin ist dann auch bei den Demonstranten viel die Rede und davon, dass man die für den 2. Februar geplanten Neuwahlen auf jeden Fall verhindern werde. Von einflussreichen Militärs kam bereits die Warnung vor einem Bürgerkrieg in Thailand. Gestern waren es 200.000, heute noch einmal Zehntausende, die durch die Straßen der Hauptstadt zogen und den Verkehr lahmlegten. Die Demonstranten schwenkten ihre Fahnen mit den blau-weiß-roten Nationalfarben, bliesen ohrenbetäubend in ihre Trillerpfeifen und machten klar, dass die Proteste auf unbestimmte Zeit weitergehen werden. Noch blieb die Lage weitgehend friedlich, was auch daran lag, dass die Rothemden, die Unterstützer der Regierung, angewiesen wurden, zu Hause zu bleiben. Von heute an bis Ende der Woche können sich die Parteien und Kandidaten registrieren lassen, die sich am 2. Februar den Wählern stellen wollen. Die Demokraten, die größte Oppositionspartei, bleiben allerdings bei ihrer Entscheidung, die Wahl zu boykottieren. Erst Reform, dann Urnengang, ist der Slogan der Regierungsgegner. Sonst werde man die angeblich korrupte Regierung nie los. Eine Wahl ist urdemokratisch, nur eine vom Volk bestätigte Führung könne den Veränderungsprozess anschieben, den das Land brauche, argumentiert dagegen die umstrittene Premierministerin. Ein Teufelskreis, urteilt der Bangkoker Politologe Kringsack, aus dem es nur einen Ausweg gebe, geheime Gespräche zwischen allen Beteiligten. Ich hoffe, dass alle Seiten irgendwann aus dieser Sache lernen und dass wir aus der Krise eine Gelegenheit machen. Die Thais müssen diese Lektion erfahren. Sie müssen selbst dafür sorgen, dass ihre Politiker nicht länger machen, was sie wollen. Alle müssen einander zuhören und eine vernünftige und logische Lösung für Thailand finden. Ein paar tausend Regierungsgegner versuchten heute, die Kandidaten der Parteien davon abzuhalten, ihre Papiere bei der Wahlkommission abzugeben. Sie blockierten den Ort der Registrierung, ein Stadion im Zentrum Bangkoks. Es gab ein wenig Gerangel mit den Sicherheitskräften. Die Wahlkommission wich vorübergehend in eine Polizeistation aus, aber wieder blieb es friedlich. Ob es in den nächsten Wochen dabei bleibt, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die geplante Neuwahl stattfindet. Wenn gewählt wird, so sagen alle Umfragen voraus, würde die Premierministerin im Amt bestätigt. Trotz aller Proteste in Bangkok war Yingluck heute wieder auf Wahlkampftour bei ihren Anhängern im Norden und Osten Thailands.
Am 5. April wurde der Leiter einer Kölner Kindertagesstätte als Geisel genommen. Der Täter verlangte ein Fluchtauto und 3 Millionen Euro Lösegeld. Nach 10 Stunden beendete die Polizei das Ganze. Bei dem Sturm wurde der Geiselnehmer durch einen Schuss verletzt. Heute nun fällte das Kölner Landgericht sein Urteil.
Es war ein ungewöhnlicher Prozess, in dem zum Beispiel die Beamten des SEK mit Sturmhauben den Verhandlungssaal betraten und für ihre Aussagen nur das Gesicht freimachten. Sie wurden nicht mit Namen angesprochen, sondern mit der Bezeichnung Kennzeichen 05 oder Kennzeichen 06. Ebenso außergewöhnlich war es, dass im Gerichtssaal Telefongespräche der verhandelnden Polizisten mit dem Geiselnehmer vorgespielt wurden. Darin war die Dramatik des Falles sehr deutlich zu spüren. Vor allem das Gespräch kurz vor dem Zugriff zeigte den Ernst der Lage. Ein Beamter machte dem Geiselnehmer klar, dass das geforderte Lösegeld von 3 Millionen Euro nun doch nicht übergeben werden könne. Zermürbungstaktik der Polizei einerseits, auf der anderen Seite maximaler Stress für den Geiselnehmer. Weil der daraufhin drohte, den 52-jährigen Leiter der Kita umzubringen, griffen die Beamten sofort nach dem Gespräch ein. Zu Beginn des Prozesses gab der Angeklagte eine Erklärung ab. Darin gestand er die Tat und machte Angaben zu seinem Motiv. Er habe Schulden, stecke in einer Privatinsolvenz. Seine Frau beklage sich darüber, dass er der Familie finanziell nichts bieten könne. Das habe ihn schwer depressiv gemacht, so der Mann. Das Gericht hingegen ließ die Krankheit des Mannes außen vor, sagt Gerichtssprecher Christian Hoppe.
Der Angeklagte hatte angegeben, dass er in der Zeit vor der Tat an Depressionen litt. Das hatten auch einige Umfeldzeugen so bestätigt. Die Kammer hat gleichwohl angenommen, dass er voll schuldfähig bei Begehung der Tat war, weil sie nicht feststellen konnte, dass sich die Depression hier in der Tatbegehung ausgewirkt hat.
Eine falsche Sichtweise, meint Gottfried Reims, der Verteidiger des Angeklagten. Er kündigt jetzt schon an, in Revision zu gehen.
Das Urteil wird nicht gerecht der schwierigen persönlichen und auch wirtschaftlichen Situation des Angeklagten, weil dieser an einer schwerwiegenden depressiven Erkrankung gelitten hat zu der Zeit, deren Auswirkungen das Gericht nicht in dem Maße berücksichtigt hat, wie es das aus meiner Sicht hätte machen müssen.
Der 52 Jahre alte Leiter der Kindertagesstätte kann mittlerweile wieder seinem Beruf nachgehen. Er arbeitet wieder in der Kita, in der er vor 9 Monaten um sein Leben bangen musste. Selbst seine Familie musste nach der Tat in psychologische Behandlung. Als der Pädagoge heute das Gericht verließ, lächelte er. Sicherlich ein Zeichen der Erleichterung. Auch wenn es möglicherweise eine Revision gibt, erstmal ist der Prozess vorbei.
Marco Schmitz berichtete. Mit einem derartigen Ausbruch von Gewalt hatte in Hamburg niemand gerechnet. Im Schanzenviertel lieferten sich am Wochenende Polizei und Linksradikale regelrechte Straßenschlachten, wobei die Angreifer mit unglaublicher Brutalität vorgingen. Ob die Polizei die richtige Taktik anwendete, diese Frage gehört am Tag danach zum Ritual. Über die Diskussion in Hamburg nun Bernhard Pfeiffer.
Aus Sicht der Polizei waren die Krawalle nicht nur außergewöhnlich brutal mit vielen Verletzten auf beiden Seiten, sondern sie haben auch einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei heute bekannt gab, wurden 61 Einsatzfahrzeuge von gewalttätigen Demonstranten beschädigt. Davon sind 19 Streifenwagen und Transporter Totalschäden. Die Schadenssumme beläuft sich auf 160.000 Euro. Währenddessen kritisieren die Grünen und vor allem die Linken die Einsatztaktik der Polizei. Die genehmigte Demonstration sei am Sonnabendnachmittag von Polizeiketten gestoppt worden. Damit habe die Polizei mit zur Eskalation beigetragen. So sieht es auch der Rechtsanwalt Andreas Beuth, der für die Anmelder der Demonstration mit dem Polizeieinsatzleiter verhandelt hatte.
Meine Einschätzung ist die, dass die Polizei offenbar die Absicht hatte, diese Demonstration gar nicht erst starten zu lassen. Jedenfalls hat die Polizei die bis dahin friedliche Demonstration aufgestoppt. Die erste Reihe hat sich langsam in Richtung Polizei nach vorne bewegt, wurde angehalten und wurde dann mit Schlagstöcken attackiert, kurz darauf mit Wasserwerfern. Und dass es dann zu einem massiven Bewurf kam mit allen möglichen Gegenständen aus den hinteren Reihen heraus, war erst eine Reaktion, vielleicht eine halbe Minute nach dem Aufstoppen durch die Polizei. Erst da fing es an, auf Seiten der Demonstranten unfriedlich zu werden.
Diese Darstellung wird von der Polizei heftig bestritten. Der Demonstrationszug habe sich einfach 15 Minuten früher als vereinbart in Bewegung gesetzt. Zu dieser Zeit seien die Straßen noch nicht für den Verkehr gesperrt gewesen. Deswegen habe man den Marsch stoppen müssen, so eine Polizeisprecherin. Deutlichere Worte findet Hamburgs Innensenator Michael Neumann.
Man muss mal deutlich sagen, wenn hier mit Sprengsätzen gegen die Polizei vorgegangen wird, dann Deeskalation zu fordern. Ich frage mich, wo die kriminellen Demonstranten eigentlich all diese Mittel hergehabt haben, warum sie die mitgebracht haben nach Hamburg, wenn nicht von vornherein klar war, dass es hier gegen Leib und Leben von Polizistinnen und Polizisten gehen sollte. Ich bin einigermaßen entsetzt, aber auch wütend über das Verhalten von Grünen und Linken.
Während die Straßen im Schanzenviertel von Glassplittern, ausgerissenen Straßenschildern, zerbrochenen Gehwegplatten und schweren Pflastersteinen gereinigt wurden, geht die politische Diskussion erst richtig los. Die FDP fordert eine Änderung des Demonstrationsrechts. Die CDU will eine Haftungsklausel für die Anmelder solcher Demonstrationen durchsetzen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert den Senat auf, endlich das Problem Rote Flora zu lösen. Dabei hatte der zuständige Bezirk Altona und der SPD-Senat in den vergangenen Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass man an dem Status des besetzten Kulturzentrums nichts ändern wolle. Vergeblich hatte die Stadtverwaltung versucht, so wenig Öl wie möglich in das Feuer zu gießen.
Wir bleiben in Hamburg. Die Freie und Hansestadt gratuliert Helmut Schmidt auf besondere Art und Weise heute. In den Bussen und Bahnen war auf den Displays zu lesen: Glückwunsch, Helmut Schmidt. Der Altkanzler selbst will heute seine Ruhe haben, sagte er. Er fühle sich mittlerweile wie ein Opa. Mit 95 Jahren darf er das ja wohl auch.
Ausgerechnet bei einem Besuch bei Wladimir Putin, dem lupenreinen Demokraten, wie ein anderer ehemaliger Bundeskanzler fand, ausgerechnet in Moskau also, erklärt Helmut Schmidt vor kurzem fast alle europäischen Staatenlenker für unfähig. Nur Winston Churchill und Charles de Gaulle hätten nach dem Zweiten Weltkrieg noch Herausragendes geleistet. Das ist seine Liga und Helmut Schmidt darf das, genau wie er stets und überall rauchen darf. Die Bundeskanzlerin kritisiert er für ihre Europapolitik. Merkel verschweige den Deutschen, dass spätestens 2014 viel Geld für die europäische Schuldenkrise fällig würde, sagt Schmidt voraus, obwohl er ansonsten weiß:
Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn es sich um die Zukunft handelt.
Ungnädig ist Helmut Schmidt auch mit der neuen Großen Koalition. Alle schielten viel zu sehr nach der Meinung des Volkes. Die sollen regieren und sich nicht durchwursteln, gerantelt der Altkanzler in der Zeit. Diese Äußerungen über die sowieso schon unbeliebte Politikerkaste machen Helmut Schmidt vermutlich zu einem der beliebtesten Deutschen. 2013 wurde er laut Forsa-Umfrage auch noch zum bedeutendsten Kanzler der Nachkriegszeit gekürt. Aber eigentlich will Helmut Schmidt nun endlich den Schnabel halten, wie er der Bild-Zeitung sagt. Vor einem Jahr empfahl er Peer Steinbrück als Kanzler und das ging schief. 2013 beschließt Schmidt, es ist Schluss mit Wahlkampf ein für alle Mal.
Also ich betrachte mich als eine Privatperson. Ich habe den Steinbrück auch als Privatperson gelobt. Es ist nämlich ein Land, in dem Meinungsfreiheit gilt.
Helmut Schmidt ist moralische Instanz und sein Wort hat Gewicht. Erleichterung, als er Anfang Dezember versichert, der Sturm Xaver sei nicht sehr schlimm. Schließlich sind die Hamburger Deiche höher als 1962. So barsch er als Politiker über Politiker urteilen kann, so mitfühlend ist Helmut Schmidt als Mensch. 2013 ist für ihn erneut ein Jahr der Erinnerungen und auch der Trauer. Sein Freund und Weggefährte, der ehemalige Hamburger Bürgermeister Peter Schulz, stirbt. Helmut Schmidt spricht in St. Jakobi.
Ich habe in meinem Leben 4 persönliche Freunde gehabt, enge Freunde gehabt. Erwin Lage, Kurt Philipp und Willy Berkan sind schon früher gestorben. Von Peter hatte ich mir immer vorgestellt, er würde eines Tages eine Trauerrede auf mich halten. Und nun ist es umgekehrt gekommen.
Das war Christine Jansen. Und das Echo des Tages wünscht Ihnen schon jetzt einmal frohe Weihnachten. Am Mikrofon war Hermann Krause.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.